Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, vor allen Dingen aber mit Ihnen. Schön, dass Sie wieder da sind. Und damit herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis, die Profifamilie, wieder vollzählig an den Radioapparaten versammelt. Das finde ich ganz, ganz toll. Die Schulferien gehen ja nun auch zu Ende. Aber auch danke an diejenigen, die natürlich im Urlaub die Profis dabei hatten und das auch immer gezeigt haben mit ihren Anrufen hier beim Scanner-Spiel. Scanner kommt gleich. Ich will kurz noch mal erzählen, was wir heute vorhaben. Wir reden einmal mehr und ich finde es auch dringend notwendig über die Kipppunkte im Klimasystem. Da gab es nämlich einige beunruhigende Nachrichten in dieser Woche. Das lassen wir uns mal genauer erklären. Wir reden über einen Versuch, in dem jetzt ein Neurowissenschaftler herausgefunden hat, wie das Gehirn selektiv Informationen verarbeitet. Wenn Sie zum Beispiel heute Abend beim Radio 1 Parkfest sind und da ist laute Musik, großartiges Programm, Sie wollen sich aber trotzdem mit jemandem unterhalten, dann schafft das Gehirn das, genau diese Unterhaltung nur zu rezipieren und den ganzen Rest auszublenden, wie das Gehirn das macht, erfahren wir gleich. Und in einer halben Stunde. Und wir reden tatsächlich über den Einfluss von ChatGPT auf unser Lernverhalten. Da gibt es eine chinesische Studie, die sagt, das ist alles ganz super, was ChatGPT da macht. Und da fragen wir kritisch nach. Jetzt aber das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen heute einen Buchpreis von Martin Wikelski, dessen Leidenschaft sind globale Tierwanderungen. Deswegen nennt er sein Buch The Internet of Animals, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können. Wenn Sie das interessiert, erschien im Malik Verlag dieses Buch, dann bewerben Sie sich jetzt als Kandidat, Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Nettie.
Ja, guten Morgen.
Ist das Kurzform für Annette?
Nein, von Annette ohne E.
Ah, von Annette ohne E, das finde ich gut.
Mit einem Konsonanten, doppelt, Vokale einfach.
Mit einem N, Nettie?
Nein,
mit zwei
Konsonanten doppelt.
Ah, verstehe. Also, gut, ich habe es mit einer Germanistin hier zu tun. Das bringt mich
einer Frau Duden.
Bringt mich ja vollkommen ins Schwimmen. Also Annette Duden, das ist ja interessant. Das ist auch ein seltener Name in Berlin wahrscheinlich, ne, oder?
Ja, es gibt noch eine Anne Duden, eine berühmte Schriftstellerin.
Du machst keinen Spaß, du heißt wirklich so?
Ich mache keinen Spaß. Es ist wirklich so in meinem Ausweis.
Fantastisch. Nettie, danke, dass du bei uns bist erstmal, ne?
Ja, ich freue mich auch.
Ja, hast du schon gefrühstückt? Geht's dir gut?
Nö und nö.
Oh, jetzt aber. Jetzt muss ich nachfragen. Was ist denn los?
Oh, ich habe noch nicht gefrühstückt. Mhm. Und es geht mir halt gesundheitlich gerade nicht so gut.
Oh, okay.
Aber dafür habe ich ja jetzt die Chance, vielleicht ein schönes Buch zu gewinnen.
Ja, wobei du natürlich es immer am schwersten hast als erste Anruferin.
Diese Phrase habe ich gewartet.
Das ist keine Phrase, das erklärt das Spiel, lieber Annette.
Ne? Ja, die anderen hören doch auch
zu. Ja, die anderen hören auch zu, genau. Also erstmal danke, dass du da bist. Frage Nummer 1 ist, glaube ich, noch relativ easy. Hier kommt sie.
Kaffee macht schlechte Laune. Statt Antrieb und Freude verspüren viele Menschen nach ihrer ersten Tasse Kaffee am Morgen eher Müdigkeit und Niedergeschlagenheit. Der Morgenkaffee beeinflusst die Stimmung von Kaffeetrinkern, also nicht positiv. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Universität Bielefeld und der University of Warwick in einer aktuellen Studie. Ihnen zufolge sind Koffeinliebhaber nach ihrem ersten Getränk sogar schlechter gelaunt als zuvor.
Ja, Stille. Ich kann es mir vorstellen, aber es spricht doch dagegen, dass ich persönlich eigentlich gar nicht so schlecht drauf komme danach. Aber ich riskiere es, es ist 50-50. Ich sage, es stimmt.
Du sagst, Kaffee macht schlechte Laune, ist aber leider verkehrt. Ja, die Studie hat genau das Gegenteil gezeigt. Das, was wir natürlich auch, du und ich auch kennen, regelmäßige Kaffeetrinker wissen das. Wir sind nach unserer morgendlichen Tasse oft besser gelaunt, glücklicher, motivierter, endlich. Wenn einmal jemand einen Kaffee ans Bett bringt, dann ist doch der Tag schon wirklich ganz wunderbar. Und wie haben die das rausgefunden? Die haben 236 junge Erwachsene mit regelmäßigem Koffeinkonsum über einen Monat lang befragt. Nettie, war trotzdem schön.
Ja, danke. Ne? Das finde ich auch. Da habe ich wieder was gelernt.
Möge der Tag noch ganz schön für dich werden und toi, toi, toi.
Jetzt kommt der Kaffee.
Okay, mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. So, dann haben wir Gesine hier. Hallo, Gesine.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Von wo aus rufst du an?
Aus Schöneberg.
Aus Schöneberg.
Und mit einer Tasse Kaffee in der Hand.
Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, das hilft dir auf jeden Fall. Lebst du da gerne in Schöneberg? Hast du es gut da?
Ja, und außerdem werde ich mich nicht wegbewegen, weil ich bin jetzt hier schon, meine Wohnung ist schon volljährig sozusagen.
Mhm, ja.
Und es ist einfach noch ein funktionierender Kiez, nicht so weit vom Südkreuz, aber noch nicht total gentrifiziert.
Mhm, okay. Gesine, hier kommt deine Frage. Hast du was gegen Spinnen?
Nee, wenn Springspinnen sind, dann verfolge ich sie sogar mit der Kamera.
Hier kommt eine Spinnenfrage.
Spinnen nutzen Glühwürmchen als Lockmittel. Eine Blattnetzspinne aus den Regenwäldern Südostasiens, die hauptsächlich nachts aktiv ist, nutzt Glühwürmchen, um zusätzliche Beute in ihr Netz zu locken. Sie fängt die leuchtenden Insekten ein, frisst sie aber nicht sofort. Stattdessen lässt sie die Leuchtkäfer noch eine Zeit lang lebendig. Deren Licht zieht weitere Glühwürmchen und Insekten an, die ebenfalls ins Netz geraten.
Okay, also das ist eine Frage sowas von für mich. Ich würde die ganze Nacht davor sitzen und ich hoffe, es stimmt, sonst sitze ich die ganze Nacht im Finstern.
Also sagst du, es stimmt, ne?
Ja.
Okay, und es stimmt. Ja, und im Wesentlichen haben diese Forscher von der National Taiwan University wollen damit aussagen, Spinnen sind nicht doof. Die können unterscheiden zwischen unterschiedlichen Tieren, die ihnen ins Netz gehen. Die einen sind nützlich, um andere anzulocken, und andere werden einfach sofort gefressen. Hier kommt Frage Nummer 3.
Verhaltenstherapie bei Depressionen ist wirkungslos. Bei Menschen mit Depressionen verändert eine kognitive Verhaltenstherapie weder das Wohlbefinden noch die Struktur des Gehirns. Forschende aus Halle und Münster zeigen durch Gehirnscans, dass Verhaltenstherapie bei depressiven Menschen nicht anders wirkt als ein Placebo.
Ich wünsche, dass das falsch ist. Und darum sage ich, das ist falsch.
Und mit falsch liegst du richtig. Ja, das wäre ja auch wirklich blöd, wenn diese ganzen Verhaltenstherapien nicht funktionieren würden, ne, bei Depressionen. Nee, das ist tatsächlich so, bei Personen mit Depressionen, da wächst sogar, das kann man messen, während der Therapie die graue Hirnmasse in der Amygdala und im rechten Hippocampus an, lässt sich tatsächlich messen. Verhaltenstherapie hilft also nicht nur der Seele, sondern auch dem Gehirn. Gesine, wir schicken nach Schöneberg ein ganz tolles Buch, nämlich The Internet of Animals, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können, von Martin Bikelski. Erschienen im Malik Verlag, 320 Seiten, würde im Buchhandel rund 25 € kosten. Da kann man diesem Autor folgen, wie er Landvögel über hunderte von Kilometern über Ozeane folgt, ohne Fress- und Ruhepausen einzulegen. Also die Vögel, nicht der Autor. Mhm. Er folgt Libellen und Füchsen, schildert bewegende Erlebnisse mit Bienen, Drosseln, Störchen, Fledermäusen, vielleicht sogar mit Springspinnen. Aber ich versuche dir das jetzt noch abzuluxen mit diesem Angebot.
Männchen finden hungrige Weibchen.
Oh, da hatten wir halt, hatten wir eins, so wie du, nee, da hatten wir einfach nur hier was vertauscht, ne?
Ja.
Warte mal eben, du weißt schon, sagen Sie jetzt nichts.
Nein.
Sagen Sie jetzt nichts. So, hier kommt das Richtige.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ja, und jetzt ist es deine Entscheidung. Du kriegst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides gewonnen am Ende, Abo und Buch, oder beides verloren, oder du hörst auf und dann ist das Buch deins.
Ja, ich habe ja nur angerufen, weil als ich den Buchtitel und so hörte, dachte ich, das Buch will ich haben und das lasse ich mir nicht wegnehmen, dadurch, dass ich jetzt vielleicht den Hals nicht voll kriegen kann.
Ja, das finde ich gut. Nee, das finde ich auch richtig so. Gesine, herzlichen Dank fürs Mitspielen auf jeden Fall. Hm?
Danke, auch.
Hab Spaß mit deinem Buch, bleib uns treu. Du weißt, morgen ist ein ganzer Tag Disco hier auf Radio 1, ne, am Sommersonntag.
Ja, es ist jetzt nicht 100% meine Musik, aber das macht nichts. Es ist immer spannend zu hören, was auch für Geschichten dahinter stecken.
Ja.
Ich mag immer die Ansagen.
Oder wir sehen uns heute Abend beim Parkfest. Auf jeden Fall jetzt nicht auflegen, Gesine, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Vielen Dank, schönen Tag.
Es gibt diesen wunderbaren Text von The Burning Hell. Fuck the government, I love you. Excuse my French. Da geht es um zwei Leute, die sich treffen auf einer Cocktailparty, die offensichtlich miteinander flirten, aber es ist wahnsinnig laut und es wird getrunken. Und da gibt es so drei Statements in diesem lauten Raum, nämlich einmal pass the wine, der andere fuck the government und der dritte I love you. Und die singende Person sagt drei Statements, aber ich weiß jetzt nicht, welche davon von dir gekommen sind, weil der Raum eben so laut ist. So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too. Sehr romantischer Song. Und das spielt eine große Rolle fürs nächste Thema, denn unser Gehirn denkt für uns mit. Es hat starke Filter, mit denen es bestimmte Reize ausblenden kann, um sich auf andere zu konzentrieren. Und bei der Frage, wie das genau funktioniert, ist die Forschung jetzt einen Schritt weiter. Dank einer neuen Studie des Neurowissenschaftlers Dr. Erik Drebitz, Postdoc am Institut für Hirnforschung der Uni Bremen. Herr Drebitz, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung in Ihre Sendung.
Ihre Studie sagt, ob ein Reiz, also eine Information, eine Stimme, eine Bewegung, ein Geruch, ob die von uns wahrgenommen werden oder nicht, das hängt auch davon ab, ob die verarbeitenden Nervenzellen gerade bereit sind zur Weiterleitung. Wie arbeitet denn so eine Nervenzelle? Wie oft macht die Pause und wann ist sie aktiv?
Also im visuellen System, das ist ja da der Bereich, mit dem ich mich beschäftige, da ist das so, wenn Informationen da sind, die verarbeitet werden sollen, dann feuern und sind die Zellen wieder ruhig in einem Rhythmus zwischen 50 bis 80 Hertz. Das heißt, die feuern alle 5 Millisekunden ungefähr, dann sind sie wieder 5, 6 Millisekunden ruhig und dann wiederholt sich dieser Takt so alle 10 bis 20 Millisekunden. Mhm.
Weiß man, wer oder was diese Taktung quasi on-off der Nervenzellen vorgibt und ob das Hirn diese Taktung aktiv beeinflussen kann?
Also man weiß, dass das Hirn diese Taktung aktiv beeinflussen kann. Das muss es auch. Das ist auch Teil von dem Mechanismus, den wir untersucht haben. Aber ganz generell ist es so, dass Neurone auch nicht beliebig schnell feuern können. Das hat ein bisschen was mit der Architektur der neuronalen Netzwerke zu tun. Da gibt es inhibitorische Zellen, da gibt es einfach auch Refraktärzeiten. Und worauf das dann hinausläuft, ist dann, wenn Informationen verarbeitet werden, so ein Gamma-Rhythmus nennen wir das, der so, wie gesagt, zwischen 40 bis 100 Hertz in dem Dreh sich ungefähr befindet.
So, ich fasse mal zusammen, wie ich Ihre Studie verstanden habe. Korrigieren Sie mich bitte. Also, Informationen, auf die wir uns konzentrieren, wie zum Beispiel ein wichtiges Gespräch auf der Party, werden zu empfangsbereiten Nervenzellen geschickt, während die Verarbeitung des ganzen Background-Noises so getimt wird, dass es gerade auf inaktive Nervenzellen trifft. Ist es das?
Ja, ist ein kleines bisschen anders. Also so, ich komme nochmal auf das Visuelle zurück. Da ist so, der visuelle Kortex ist aufgebaut aus Dutzenden von verschiedenen visuellen Arealen und das ist ein bisschen hierarchisch aufgebaut. Das heißt, die frühen Areale machen so eher einfache Informationsverarbeitung, so Farbe und Orientierung und so. Und die schicken dann ihre Informationen weiter an höhere visuelle Areale und die Neurone da, die reagieren dann auf komplexere Sachen. Das heißt, Informationen müssen integriert werden. Und entlang dieses Verarbeitungsweges, da muss dann irgendwann selektiert werden, was relevante Informationen sind und was irrelevante Informationen sind. Und da sorgt Aufmerksamkeit, das war Teil unserer Studie, dafür, dass die Neurone in frühen visuellen Areale, die was Relevantes repräsentieren, dass die ihre Antworten, also ihre Aktionspotenziale, die sie generieren, dass die zeitlich so abstimmen, dass die Neurone in höheren Arealen, zu denen die Antworten dann geschickt werden, dass die gerade empfangsbereit sind. Mhm. Populationen in frühen Arealen, die was Irrelevantes, was rausgefiltert werden soll, repräsentieren, die schicken ihre Antworten, also ihre Aktionspotenziale, nicht so synchron, nicht so gut zeitig abgestimmt zu den Empfängerzellen und damit gehen deren Informationen eher verloren.
Also die Informationen werden nicht in der Reihenfolge ihres Eintreffens gleich weitergeleitet. Gibt es da keine Latenz, also Zeitdifferenzprobleme?
Die ist tatsächlich mit einberechnet. Also zwischen dem visuellen Areal V2, das habe ich jetzt gerade im Hinterkopf, deswegen sage ich das, und dem visuellen Areal V4 zum Beispiel, da gibt es 10 Millisekunden Unterschied. Mhm. Das ist aber ein fester Offset. Das heißt, das ist somit ein gepreist im Prinzip.
Wer steuert das alles? Also wenn ich abends sehr müde bin, kann es sein, dass ich mich leichter auf eine Stimme im Noise konzentrieren kann als oder schwerer, als wenn ich wach bin. Wer ist dieses Ich? Wer macht das alles?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Darauf habe ich so jetzt auch keine Antwort. Ich weiß aber, also was ich sagen kann, ist, dass Aufmerksamkeit, was ein sehr komplizierter kognitiver Prozess ist, diese Synchronisierung zwischen den Neuronen natürlich steuert. Und Aufmerksamkeit kann stark ausgerichtet sein, wenn es gerade wirklich relevant ist oder weniger stark ausgerichtet sein. Und in dem Beispiel ist es wahrscheinlich einfach so, dass diese zeitliche Taktung, die ja notwendig ist, um die relevanten Informationen wirklich effektiv durchzubringen und dann wirklich in jedem Takt richtig zu treffen, nicht ganz funktioniert hat. Ne? Wenn dann die Senderneurone, die eigentlich durchkommen sollen, nicht ganz ordentlich ausgerichtet sind in der Zeit, also ihre Aktionspotenziale nicht zeitlich präzise genug liefern, dann gehen zwischendurch öfter mal Informationen verloren und dann bekomme ich nicht alles mit.
So steht es drin in der neuen Studie des Neurowissenschaftlers Dr. Erik Drebitz, Postdoc am Institut für Hirnforschung der Uni Bremen. Herr Drebitz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis.
Auf sehr Radio gerne.
Dankeschön. Ich habe es ja nicht so mit Alarmismus, aber als ich diese Schlagzeile gelesen habe, Pazifik, wichtige Meeresströmung ist ausgefallen. Eine wichtige Meeresströmung ist ausgefallen. Da habe ich dann doch gedacht, was jetzt schon? Erstmals gab es dieses Jahr keinen Aufstrom von kaltem Tiefenwasser im Golf von Panama. Haben die noch nie gesehen so. Eine neue Studie sagt zudem, dass sich die nordatlantische Umweltzirkulation verlangsamt, die Zentralheizung Nordwesteuropas. Ist also die Klimaanlage der Ozeane schon kaputt oder lässt sich da noch was machen? Das frage ich eine der Mitautorinnen der Studie, die Klimaphysikerin Ann-Christine Klose, sie ist Doktorandin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena. Guten Morgen, Frau Klose.
Guten Morgen.
Passt auch wieder auf keine Visitenkarte, was Sie da alles machen. Sie forschen am antarktischen Eisschild, am Südpol also, und da konnte man lesen, es gäbe dort abrupte Veränderungen. Was passiert da denn da gerade?
Ja, genau. Wir haben vor wenigen Wochen eine Überblicksstudie veröffentlicht, die basierend auf verschiedenen Evidenzen von Rekonstruktionen aus der Erdgeschichte zu aktuellen Beobachtungen bis hin zu Zukunftsprojektionen Veränderungen in der Antarktis mit der globalen Erwärmung zusammentragen. Und diese Veränderungen können zum Teil abrupt sein, auch ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken. Mhm. Insbesondere gehört dazu der Rückgang des antarktischen Meereises, die Abschwächung der antarktischen Umweltzirkulation, Auswirkungen der Erwärmung auf die Ökosysteme in dieser Region, zum Beispiel in Form von Habitatverlusten oder dass physiologische Grenzen zum Beispiel von Phytoplankton, also so kleinen Algen, überschritten wird und der Rückzug des antarktischen Eisschildes.
Was heißt denn eigentlich abrupt? Also verändert sich die Geschwindigkeit, mit der das Eis schmilzt?
Genau, in dieser Studie wurde abrupt so definiert, dass es, dass ein Vorgang schneller passiert, als er als Normalveränderung dieses Systems in der Vergangenheit passiert sind. Ganz wichtig oder ein wichtiger Prozess, der zu solchen abrupten Veränderungen führen kann, sind sogenannte positive Rückkopplungsschleifen. Das sind im Beispiel des antarktischen Eisschildes Prozesse, die den Eisverlust oder die zu einem sich selbst verstärkenden Eisverlust führen können. Und ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist die sogenannte Höhe-Schmelz-Rückkopplung.
What? Wie heißt das?
Genau. Auf Deutsch, also im Englischen sagen wir Melt Elevation Feedback. Mhm. Und wenn man das jetzt sehr irgendwie versucht ins Deutsche übersetzen, dann würde man das Höhe-Schmelz-Rückkopplung oder Schmelz-Höhe-Rückkopplung nennen. Und das ist ein Prozess, den wir in Teilen vielleicht sogar aus eigener Erfahrung kennen, nämlich vom Wandern. Wenn wir auf einen Berg aufsteigen, dann wird es nach oben hin immer kälter. Und wenn wir dann beim Abstieg wieder ins Tal zurückkehren, dann wird es umgekehrt auch wärmer. Und so ähnlich geht es auch dem Eisschild. Der Eischild ist relativ dick, das heißt, die Eischildoberfläche ist in einer sehr großen Höhe und dort ist es erst einmal kalt. Und wenn jetzt, wenn es zu Oberflächenschmelzen kommt, das heißt, wenn das der Eischild an seiner Oberfläche beginnt zu schmelzen, dann gelangt die Oberfläche in geringere Höhen, also in Bereiche, wo die Umgebungstemperatur wärmer ist. Das führt dann wiederum zu weiterem Oberflächenschmelzen. Die Höhe des Eisschildes verringert sich weiter und so weiter und so weiter. Und das kann dann zu einem fortwährenden Eisverlust führen, bis dann über Jahrtausende hinweg im schlimmsten Fall dieser gesamte Eiskörper abschmilzt.
Also mal abgesehen davon, dass das für die Pinguine nicht schön ist, in der Antarktis, ihr Lebensraum wird kleiner. Muss man da befürchten, dass das Klima kippt? Was für Kettenreaktionen befürchten Sie, wenn das so eintrifft, wie Sie es gerade gemessen haben?
Also solche Rückkopplungsschleifen gibt es in vielen Teilen des Klimasystems. Das sind dann verschiedene Teilelemente des Erdsystems, zum Beispiel der Eisschild in der Antarktis, aber auch der Eisschild auf Grönland. Und in dieser Überblicksstudie haben wir des Weiteren Zusammenhänge zwischen den Veränderungen in der Antarktis aufgezeigt. Also dass beispielsweise der Süßwasser, also wenn der antarktische Eisschild beginnt zu schmelzen, dann gelangt Süßwasser in den Ozean. Und dieses Ozean oder dieses Süßwasser kann dann wiederum die Meeresströmung beeinflussen und so zum Beispiel zu einer Abschwächung dieser antarktischen Umweltzirkulation beitragen.
Mhm.
Das heißt, ja. Die Prozesse sind nicht unbedingt unabhängig voneinander, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig.
Nun hat ja derzeit eine Partei in mehreren Ostbundesländern in Umfragen die Mehrheit, die im Wesentlichen die bisherige Klimaschutzpolitik abschaffen will und die sagt, wir müssen uns jetzt einfach darauf einstellen, das Klima wird sich ändern, da müssen wir einfach uns anpassen. Was macht das mit Ihnen, dass Ihre Warnungen da so oft auf taube Ohren stoßen?
Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise bedrückend und frustrierend. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade die aktuellen Veränderungen, die wir beobachten und auch die wir in unserer Forschung immer wieder sehen, uns zeigen und deutlich machen, wie entscheidend es ist, die Erwärmung zu begrenzen für die Zukunft nicht nur der Eisschilde, sondern des gesamten Planeten. Und dass uns das vielleicht ermutigen sollte, die Emissionen oder dafür einzustehen, die Emissionen entschieden und schnellstmöglich weiter zu reduzieren.
Sagt die Klimaphysikerin Ann-Christine Klose. Sie ist Doktorandin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und im Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena. Frau Klose, danke, dass Sie bei uns waren im Programm von Radio 1.
Vielen Dank.
Früher, also vor Erfindung des Internets, gab es diesen Spruch, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo es geschrieben steht, wo man nachschlagen muss. Gemeint war, in welchen Büchern. Dann kam Google und jetzt ChatGPT und mit jedem Schritt entfernen wir uns weiter von den Quellen des Wissens. Das ist aber gar nicht schlimm, behauptet eine Metastudie aus China, wenn ich das richtig verstanden habe. ChatGPT steht da, wirke sich sogar positiv aus auf die Lernleistung und das Denken. Was diese Studie genau sagt und was nicht, das kann uns die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Mandy Schiefner-Roos verraten. Sie ist Professorin für Schulpädagogik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Die Studie vergleicht 51 psychologische Einzelstudien. Sie haben sich das freundlicherweise für uns angeschaut, quasi ein Peer-Review gemacht. Was steht da drin und was nicht?
Genau, also tatsächlich, die Studie nimmt 51 Studien, das sagten wir ja schon, und schaut nach, wie wirkt denn sozusagen ChatGPT auf das Lernen und kommt letztendlich zum Faktor, dass es die Lernleistung verbessere, insbesondere wenn die Kurse kompetenzorientiert sind, problemorientiert sind und ungefähr so mittellang sind, also die AutorInnen sprechen von 4 bis 8 Wochen. Sie kommen zudem zu dem Ergebnis, dass also tatsächlich höheres Denken, also tatsächlich komplexe kognitive Operationen am stärksten gefördert werden in MINT-Fächern zum Beispiel oder wenn man ChatGPT als Tutor nutzt und letztendlich längere Lernzeiten mit ChatGPT seien besser. Das sind sozusagen zusammengefasst mal die Studienergebnisse.
Also lässt die Studie dann den Schluss zu, mit ChatGPT lernen Kinder immer mehr und besser?
Ich würde sagen, nein, an der Stelle, das lässt sie nicht zu. Denn ich glaube, wir müssen hier nochmal genau hinschauen, was heißt das denn, was verstehen wir denn unter Lernen? Und hier ist es natürlich ein sehr psychologisch orientierter Lernbegriff, der dahinter steckt. Also tatsächlich einen, den ich in Kontrollgruppendesigns sozusagen abfragen kann danach. Und die Frage ist ja, ist das ein Lernverständnis, das wir teilen? Geht es also nur darum, dass die Schülerinnen und Schüler danach einen Fragebogen besser ausfüllen können als vorher? Ich formuliere es mal ganz flapsig. Oder wollen wir nicht tatsächlich auch Reflexionsfähigkeit und andere Formen von Lernen auch letztendlich fördern?
Nun kann man ja durchaus misstrauisch sein gegenüber Studien aus China, denn in China, das ist nicht die gleiche freiheitliche Gesellschaft wie bei uns. Das gilt sowohl für die Pressefreiheit als auch für die Wissenschaftsfreiheit. Glauben Sie, die chinesischen Studienautoren haben ein bestimmtes Interesse gehabt an einem ganz bestimmten Ergebnis oder ist die Methodik, mit der da gearbeitet wurde, sauber und, soweit Sie das beurteilen können, frei von ideologischen Vorgaben?
Das weiß man natürlich nicht so ganz genau, ehrlicherweise, wenn man reinschaut. Denn wenn ein Ergebnis beispielsweise ist ja, dass projektorientiertes Lernen weniger gut abschneiden würde, wenn man ChatGPT nutzt, da wäre ich tatsächlich skeptisch, weil für mich auch die Frage ist, was versteht man denn auch hier sozusagen unter Lernen? Man kann ja ChatGPT ganz vielfältig einsetzen. Soweit ich das aber beurteilen kann, einfach rein methodisch, ist es eine sehr differenzierte Studie, die zumindest mal unterschiedliche Moderatorvariablen noch mit einrechnet, was ja bei manchen Metastudien im Bereich digitaler Medien gar nicht so eindeutig ist. Hm. Da wird ganz oft Äpfel mit Birnen verglichen.
Wie sehen Sie das denn, also mal abseits dieser Studie, als Schulpädagogin? Zurzeit sagen viele Handys und Tablets im Unterricht, das war keine gute Idee. Ja, und schaffen das wieder ab. Kann es sein, dass wir das in ein paar Jahren auch vom KI gestützten Lernen sagen werden und dann ist es genauso schwierig, aus ChatGPT in der Schule wieder rauszukommen wie jetzt bei der Handyfrage?
Das glaube ich nicht tatsächlich. Auch die Frage ist ja, sollten wir aus der Handyfrage rauskommen? Ich glaube, in der Schule ist immer die Frage, die Mischung macht es an der Stelle. Also wie integriere ich diese digitalen Medien eigentlich in den Unterricht? Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen, Schule hat auch die Aufgabe, Medienkompetenz zu fördern, sowohl in Bezug auf Handynutzung als auch insbesondere auf Form von KI oder den Large Language Models. Ich glaube, unsere Schulen werden sich verändern müssen, denn letztendlich, wenn wir das ordentlich integrieren, dann hat das natürlich Implikationen darauf, wie Unterricht aussieht und da brauchen wir neue Konzepte.
Und das sagt rechtzeitig zum Schulanfang die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Mandy Schiefner-Roos. Sie ist Professorin für Schulpädagogik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau und war bei uns zu Gast bei den Profis auf Radio 1. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Und schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Morgen Abend gibt's umsonst und draußen ein eher seltenes Himmelsspektakel zu beobachten, nämlich eine totale Mondfinsternis. Die Erde steht dann genau zwischen Sonne und Mond und zwar schon, wenn der Mond aufgeht. Also mitten am Mondtag wird's auf dem Mond selbst dunkel. Darauf sollten wir vorbereitet sein, wenn wir eines Tages da mal leben wollen, also falls Sie das vorhaben, ausreichend Taschenlampen, Batterien mitnehmen. Apropos, wie weit sind wir eigentlich mit der ersten autonomen Mondstadt? Fragen wir doch mal nach beim Luft- und Raumfahrttechniker Dennis Acker vom Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart. Herr Acker, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie planen das tatsächlich, ich konnte es ja kaum glauben. Aber warum? Ich meine, der Mond sieht doch heute schon so aus wie die Erde nach Klimakatastrophe und Atomkrieg zusammen. Da können wir doch genauso gut hierbleiben.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, um es vom Mond in Zukunft zu anderen Planeten wie dem Mars hin zu schaffen. Wenn wir darüber nachdenken, sagen wir gehen zum Mond, der Mond ist für uns eine Art Worst-Case-Szenario, in dem wir unsere Technologien erproben möchten und von da aus dann tatsächlich weiter interplanetar unterwegs zu sein Richtung Mars und darüber hinaus.
Oder geht es immer noch um das, was Kennedy mal gesagt hat, we choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Wir fahren nicht zum Mond, weil es so einfach ist, sondern so schwer.
Genau, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, es zum Mond zu schaffen. Und man kann nicht leugnen, dass großes Interesse gerade da ist, zum Mond zu gehen.
Da haben Sie recht.
Halt grad, genau, aber halt vor allem natürlich auch, weil es eine Herausforderung ist und weil wir halt diese Technologien erproben müssen in einer Umgebung, die für uns sehr feindlich ist, damit wir in der Zukunft sicher sein können, auf dem Mars funktioniert.
Also in einer Erdenstadt, da würde man vermutlich erstmals die technische Infrastruktur realisieren. Straßen, Wasserversorgung, Energie. Was haben Sie für die Mondstadt geplant? Was muss da als erstes kommen?
Als erstes sehr, sehr viele robotische Systeme.
Robotische?
Genau, also im Prinzip robotische Systeme, die erstmal untersuchen, was haben wir überhaupt auf dem Mond zur Verfügung, also welche Ressourcen können wir tatsächlich nutzen, um unsere Mondstadt, unsere Mondsiedlung zu bauen. Es gab schon diverse Missionen, die sich damit beschäftigt haben, aus dem Orbit quasi Messungen durchzuführen. Es wird auf jeden Fall nötig sein, auch robotische Systeme zu bringen, die dann das Material selber analysieren und dann im Prinzip die Zusammensetzung uns näher bringen können, damit wir dann basierend darauf dann weiterplanen können. Der nächste Schritt wäre dann, dieses Material nach Analysen dann zu verarbeiten, tatsächlich mit diesen Ressourcen dann notwendige Mineralien oder auch Wasser zu gewinnen, das wir brauchen werden, um Menschen auf dem Mond für eine längere Zeit quasi am Leben zu halten. Was dann quasi danach kommt, ist dann diese ganze Geschichte von, wir wollen auch Schutzschilde bauen mit dem Reguliert, also mit diesem Mondstaub selbst, um quasi unsere Astronauten, unsere Menschen, die dort oben leben, vor den Umwelt, quasi vor den Umwelteinflüssen zu schützen, unter anderem die Temperaturen, große Temperaturunterschiede zwischen Tag- und Nachtzyklus und die Strahlung, die wir dort haben, als auch Mikrometeoriten, die eventuell einschlagen könnten.
Wie warm oder wie kalt wird es denn auf dem Mond?
Das kann alles sein, zwischen minus 200 Grad und plus 150. Also wird ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, interessant.
Und die Ressourcen, die man auf dem Mond nutzen kann, was weiß man da jetzt schon drüber? Welche gibt es da?
Also im Prinzip weiß man soweit jetzt schon, dass das Regolith, was davor zu finden ist, zu sehr großen Teilen aus Sauerstoff besteht. Also im Prinzip haben wir um die 42% Sauerstoffanteil in gebundener Form, zusammen mit anderen Metallen wie Aluminium, Eisen, Spurenelemente von Titan, aber als auch dieses Wassereis, was wir für unsere Lebenshaltungssysteme benötigen.
Nun können sich die meisten Menschen ja kaum vorstellen, hier auf der Erde autark zu wohnen, also als Selbstversorger, ohne dass ständig der DHL-Mann klingelt oder der Amazon-Bote. Wie wollen Sie das auf dem Mond realisieren?
Ja, im Prinzip müssen wir erstmal die Grundinfrastruktur schaffen, damit diese autarke Mondstadt funktioniert. Das bedeutet, wir müssen erstmal sehr, sehr viel von der Erde bringen, bevor wir dann Stück für Stück den Übergang schaffen können, zu wirklich selbstversorgend zu sein und Ressourcen zu nutzen, die wir vor Ort zur Verfügung haben. Das wird auf jeden Fall eine Übergangsperiode geben von ein paar Jährchen, würde ich mal sagen, bis das mal realisiert ist. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, so viele Ressourcen wie möglich von Mond zu nutzen, um halt quasi diese Missionen, die von der Erde kommen und dann Nahrungsmittel oder Wasser, Treibstoffe, was auch immer man benötigt, um da oben zu leben, quasi zu reduzieren und den CO2-Ausstoß dann hier auch zu mindern.
Zurzeit liest man ja vom Umzug vieler Prominenter mit Geld nach Dubai. Ja, zuletzt erst Veronika Feldbusch, die Älteren erinnern sich. Und das, obwohl es da kein Bier am Kiosk gibt, man darf in der Öffentlichkeit nicht knutschen, kiffen sowieso nicht. Welche Regeln, welche Gesetze werden denn mal auf dem Mond gelten? Machen Sie sich da auch schon Gedanken drüber? Geben sich da die ersten Siedler eine eigene Verfassung? Oder gilt dann der größte Geldgeber zugleich als Gesetzgeber?
Nein, das ist eine sehr interessante Frage. Im Prinzip ist der Weltraum für alle und dass diese Werte sollen auch vermittelt werden, auch wenn wir dann quasi unsere erste Mondsiedlung haben. Sehr, sehr wichtig ist diese Zusammenarbeit, die internationale und im Prinzip, dass niemand der Mond gehört.
Und Herr Acker, ich kenne Ihr Alter nicht, aber werden Sie mal Mondbürger Nummer 1?
Ich würde mal sagen, wenn ich das noch erlebe, ja, sehr gerne.
Sagt der Luft- und Raumfahrttechniker Dennis Acker vom Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart, wo tatsächlich gearbeitet wird an der ersten sich selbst versorgenden Mondstadt. Herr Acker, danke, dass Sie bei uns waren, unsere Fantasie angeregt haben, hier bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Danke ebenfalls.
Schauen Sie dem Vollmond zu. Ich muss Ihnen was verraten. Ihr Hund ist ein Betrüger. Ja, er weiß genau, was in Ihnen vorgeht. Und mit welchen Tricks er sich das nächste Leckerli erschleichen kann. Hundebesitzer ahnen sowas ja schon lange, auch wenn sie es anders ausdrücken würden. Natürlich würden sagen, mein Hund ist intelligent und raffiniert. ist auch okay. Aber jetzt ist es wissenschaftlich bestätigt, Hunde setzen ihre Gesten und Hinweise ganz bewusst ein, um uns zu bestimmten Handlungen zu bewegen. Bewiesen hat das die Verhaltensbiologin Dr. Marianne Heberlein, die wissenschaftliche Leiterin des Wolf Science Centers an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Wien. Frau Heberlein, guten Tag. Tag nach Wien.
Grüß Gott.
Sie sagen, und korrigieren Sie mich, wenn ich was falsch verstanden habe, Sie sagen, Hunde können den Informationswert ihrer Handlungen verstehen. Und das haben Sie mit mehreren Tests geprüft. Einer davon ging so: Zwei Menschen, ein Hund, ein netter Mensch, der andere ein Fressfeind. Und wenn der Hund dann eine Futterbox identifizieren soll, zeigt der Hund beim Fressfeind auf eine leere Box, um ihn zu täuschen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also im Groben ja. Also wenn man es ein bisschen genauer anschaut, ist es nicht so, dass er jetzt immer auf ein leeres Versteck zeigt, sondern es kann auch einfach sein, dass er gar nicht informiert. Also es gibt ja zwei Strategien, wenn man jemanden nicht mag und keine Information weitergeben möchte. Das eine ist, man verschweigt, wo etwas ist, oder man zeigt dann eben absichtlich ein falsches Versteck ein.
Mhm. Und bei Ihren Versuchen, hat der Hund das immer gemacht oder nur öfter als gar nicht?
Also das Zeigen eines versteckten falschen Versteckes, das hat er öfters gemacht. Also nicht immer, aber doch regelmäßig, also erstaunlich häufig. Vielleicht muss ich da kurz ein bisschen erklären, warum das so erstaunlich ist. Weil grundsätzlich geht man davon aus, wenn man bei Tieren von Täuschen redet oder auch von eben falsch informieren oder betrügen, wenn man es vorher gehört hat, dann geht es eigentlich darum, dass das Tier auch nachher einen Profit haben muss davon. Also man sagt immer, okay, es wird ein Signal gezeigt, der fällt drauf rein und das Tier, das gesendet hat, das hat dann eben einen größten Erfolg. Und das war in dieser Studie nicht der Fall, weil das Tier einfach nicht zum Futter gekommen ist, egal ob es jetzt getäuscht hat, den Menschen, oder einfach nichts gesagt hat oder theoretisch auch, wenn es richtig gezeigt hätte, dann hätte zwar der Mensch das Essen bekommen, aber er hätte so oder so nichts bekommen.
Keine Vorteile
davon. Das ist eigentlich dieses erstaunliche Resultat daran, dass das eben dann trotzdem so vorgekommen ist.
Was schließen Sie daraus, dass der Hund im Experiment lieber sein Fressen teilt mit einem Menschen, der seines vorher auch mit ihm geteilt hat, also ein netter Mensch, als mit einem Fressfeind, nenne ich das mal, der sein Essen für sich behält und nichts davon abgibt?
Ja, also ich meine, das ist rein natürlich der Profit, den man davon hat. Also wenn man das Futter bekommt, ist es logisch, dass man sich dafür auch anstrengt, dass man das Futter bekommt, dementsprechend das Versteck auch kommuniziert. Und wenn man nichts bekommt, eben kommuniziert man nicht. Man geht in der Forschung oder in der Verhaltensbiologie auch davon aus, dass es sowas, gerade Hunde sehr prädisponiert sind dafür, für Ungerechtigkeiten sensibel zu sein. Das heißt, wenn sie ein Verhalten eines anderen Artgenossen oder aber auch eines Menschen nicht für fair empfinden, also dass sie selber zum Beispiel keinen Profit davon haben, sondern nur jemand anders, dass sie dann dementsprechend darauf reagieren. Und so kann man sich auch dieses Resultat tatsächlich erklären. Also dass es nicht einfach basierend darauf ist, dass man täuschen wollte, sondern dass man es einfach nicht okay gefunden hat, dass es so ist.
Nun können Sie ja den Hund nicht fragen, warum er das macht. Also müssen Sie seine Handlung immer interpretieren. Und an dieser Stelle wird es immer ein bisschen schwierig. Da wird dem Verhaltensforscher gern mal unterstellt, tierisches Verhalten zu vermenschlichen. Wie können Sie denn in solchen Forschungen ausschließen, dass das passiert?
Also eigentlich tatsächlich kann man es nur immer wieder einzelne Puzzlesteine zusammensetzen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Das heißt, eine Studie alleine oder ein Versuch alleine reicht noch nicht wirklich die Wahrheit sozusagen zu entdecken, sondern da müssen einzelne weitere Forschungsprojekte dazukommen, damit man ein Resultat dann korrekt oder gut interpretieren kann. Weil korrekt ist auch immer so eine Bezeichnung. Also auch die Forschung selber ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern das kann sehr gut sein, dass man in 5 Jahren dann wieder was anderes darüber aussagt. Aber im Moment zeigen sämtliche Forschungsergebnisse in diesem Bereich eben darauf hin, dass die Hunde deswegen so reagiert haben, weil sie eben das als ungerecht empfunden haben und dementsprechend dann nicht kooperieren oder dem Fressfeind, wie Sie das genannt haben, eben das Futter nicht zeigen wollten.
Hunde können den Informationswert ihrer Handlungen verstehen. Das ist eines der Ergebnisse der Experimente der Verhaltensbiologin Dr. Marianne Heberlein, wissenschaftliche Leiterin des Wolf Science Centers an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Wien. Frau Heberlein, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen. Flüge in Richtung Osten verschlimmern den Jetlag. Reisen Richtung Osten führen zu einem stärkeren Jetlag als Reisen in den Westen. Unsere Körper brauchen länger, um die inneren Uhren wieder in einen Rhythmus zu bringen. Denn nach Westen reisen wir mit dem Licht, nach Osten gegen das Licht. Unserem Körper falle es nach Aussage von US-amerikanischen Forschenden leichter, einen Tag zu verlängern, als einen Tag zu verkürzen. Generell gilt, die innere Uhr braucht ungefähr einen Tag, um mit einer Stunde Zeitverschiebung klarzukommen.